Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Du hast Geburtstag gehabt vor kurzem. Bist schon ein bisschen ein Jahr jünger geworden. So, wir freuen uns einfach über die Gegenwart Gottes und wir wollen einfach den Herrn Lob singen. Halleluja. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen segnest und berührst. Und wir haben Weihnachtszeit, Herr, und wir wollen ganz besonders lernen, dein Kommen, was das damals bedeutet, was es heute bedeutet, was es immer auf sich hat. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass Jesus gekommen ist, dass du uns den Sohn gesandt hast. Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Amen. Amen. Lasst uns singen.
Santa la cadabascio palatisa nata, ora sciocca la passita da sinamo, en su la rabahascia.
Weiß Gott. Wir heben unsere Hände auf und wir beten heute Abend, dass Gott die Menschen segnet in der Weihnachtszeit. Vater, segne alle Weihnachtsgottesdienste, die in den nächsten Tagen stattfinden. Segne die Gottesdienste in der evangelischen und der katholischen Kirche. Segne die Gottesdienste in den Freikirchen hin und her. Segne die Gottesdienste, die über Radio und Fernsehen übertragen werden. Herr, lass das gerade in dieser Weihnachtszeit deine Botschaft rund um diesen Erdball laufen mögen. Herr, und segne ganz besonders die Kinder Israel. Segne die Juden ganz besonders, denn zu ihnen bist du gekommen. Herr, lass, dass dieses Jahr ein Weihnachtsfest wird, wie es keines dergleichen in all den 2000 Jahren war. Begegne den Menschen, ganz besonders in diesen Tagen, Vater. Die Not draußen hebt an, aber Herr, du sendest es deinen Sohn und du hast deinen Sohn gesandt zu uns heute. Und er ist bei uns, Jesus ist in unserer Mitte. Heiland, und ich danke dir, dass auch bei uns weihnachtet. Halleluja. Weihnachten. Das Dunkel wird erhellt durch das Licht des Himmels, durch den Glanz vom Thron der Herrlichkeit. Ich bete dich an, Herr Jesus. Gesegnet soll es sein, die ganze Weihnachtszeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Lob und Dank. Weihnachten. Weihnachten, das ist ein provokativer Schachzug Gottes. Ganz raffiniert eingefädelt. Ganz raffiniert eingefädelt. Alle spielen mit, keiner merkt es, der Sohn Gottes kommt. Halleluja. Das ist also, wie Gott verkündigt wird. Wie, ja, wie beim Schachspielen. Man spielt und ja, das, da wird alles demonstriert. Und hier Engel singen, Hirten, Maria und Josef, Glocken klingen. All das trägt dazu bei, dass der Name Gottes verkündigt wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Und ich bete in diesen Weihnachtstagen ganz besonders, ich möchte euch einladen und ermutigen, betet für alle Verkündiger. Ob sie glauben oder nicht glauben, spielt keine Rolle. Wichtig ist das Wort Gottes, denn die Bibel sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Das, was Gott sendet, kommt nicht leer zurück. Gott sandte Jesus, es kommt nicht leer zurück. Gott sendet Engel, sie kommen nicht leer zurück. Gott sendet uns, es kommt nicht leer zurück. Also Gott sandte Jesus. Und wenn schon die Kirchen vielleicht teilweise das vernachlässigen, dazu macht das Kaufhaus umso besser. Überall Musik, oh du Fröhliche, oder Stille Nacht, oder was es auch immer ist. Der Herr redet, auch durch Weihnachten. Ich möchte euch einladen zu den Weihnachtsgottesdiensten. Ich habe jetzt ja bis nach Silvester nur Weihnachtsthemen auf meinen Zetteln. Also ich mag Weihnachten. Weihnachten ist das größte Fest für mich. Wenn Jesus nicht geboren wäre, was wären wir? Gibt es keine Erlösung, gibt es keine Auferstehung der Toten, gibt es kein ewiges Leben, gibt es gar nichts. Deshalb, er musste kommen. Und Geburtstage sind schöne Zeiten. Also Geburtstag Jesu zu feiern. Am Freitag, also heute, das Thema Gottes provokativer Schachzug Weihnachten. Dann, ich habe für morgen etwas. Etwas gegen die Weihnachtsdepression. Viele Deutsche hauen ab in den Süden, am Strand irgendwo und die wandern aus, denn die ertragen die Stimmung nicht. Die ertragen die Atmosphäre nicht. Das ist der Teufel, der sie davonjagt an der Küste irgendwo oder in den Bergen oder irgendwo weit weg in der Einsamkeit, weil sie Weihnachten nicht mehr zu feiern verstehen. Gott hat mir eine Botschaft gegeben gegen die Weihnachtsdepression. Weihnachten soll kein Stress sein. Weihnachten soll ein Fest sein, wo man sich vergnügt in Gott, wo man glücklich ist im Herrn. Dann am Sonntag haben wir volles Programm wieder, da haben wir Jesus kam für alle Völker. Ich habe eine Botschaft, dass er nicht nur für die Juden gekommen ist, Das Wort muss von den Juden ausgehen, steht in der Bibel, aber er kam für alle Welt. Euch ist heute der Heiland geboren. Gilt für die Deutschen genauso für die Amerikaner, für die Chinesen, für die Afrikaner, für die Äthiopier. Ja, für alle Menschen ist Jesus gekommen. Dann am Mittwoch, 24. Dezember, nicht um 17.30 Uhr, wie ich hier fälschlicherweise euch angekündigt habe in meiner Euphorie, sondern um 16.30 Uhr, etwas weiter zurück verlegt, also 16.30 Uhr Heiligabend-Gottesdienst, und es wird eine Stunde dauern, aber ich sage euch eines, ich kann in einer Stunde genauso viel einpacken wie in fünf Stunden. Ich packe das einfach komprimierter. So, und das kommt dann rüber. Dann am Donnerstag, also am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr haben wir hier Gottesdienst. Und dann Freitag wieder, nächste Woche Freitag, 19 Uhr, wir werden von Gott reich beschenkt. Auch wieder Weihnachtsbotschaft. Weihnachten, Gottes provokativer Schachzug. Jesus kam als Sohn Gottes zu einer Stunde, wo es keiner dachte. Also keiner hat es geplant gehabt, niemand hat es geglaubt, niemand hat es erwartet, niemand war darauf vorbereitet. Wir wissen ja, war gar kein Platz in der Herberge. Die Leute damals waren zwar religiös, sie haben auf den Messias gewartet, aber sie hatten nur ihre eigene Vorstellung vom Messias, wie der kommt und wo der kommt und so weiter. Weihnachten war ein Überraschungsangriff Gottes, das machte er ja immer. Ich möchte heute Abend über Gott sprechen. Weißt du, ich kann heute über Gott sprechen, der Heilige, der Mächtige, der Gewaltige und so weiter. Ich möchte heute über Gott flopsig sprechen. Und das werde ich mir nicht übel nehmen. Also ich werde über die Weisheit Gottes sprechen. Eigentlich über die Schlauheit Gottes. Gott ist sehr schlau, sehr raffiniert, wie er das alles so mit Weihnachten eingefädelt hat. Also ich möchte sehr flopsig über Weihnachten sprechen und nicht so sakral und feierlich, kann es natürlich auch, die Weisheit Gottes, die Allweisheit etc. Nein, Gott ist schlau, ein Schlitzohr ist er. Ein regelrechter Schlitzohr ist er, schickt seinen Sohn verkleidet, getarnt, schleust er da in die Menschheitsgeschichte hinein, so keiner erwartet, und plötzlich ist er Sohn Gottes mitten unter uns. Weihnachten war ein Überraschungsangriff Gottes. Herodes und ganz Jerusalem erschraken. Also die waren alle gar nicht vorbereitet drauf. Als sie das hörten, waren sie geschockt und gelähmt. Sie haben mit allem gerechnet, bloß mit dem nicht. Sie waren darauf gar nicht eingestellt. Und es hat kalt erwischt, eiskalt erwischt. Also wenn Gott wirkt und Gott arbeitet, erwischt es die Leute immer eiskalt. Alles lief schief, als Jesus kam. Wir denken das. Weißt du, es lief alles schief, was nur schief laufen konnte. Aber bei Gott gibt es keine Pannen und Pleiten. Das war alles genauestens exakt geplant. Das gilt auch so, wenn ich jetzt von Jesus spreche, das gilt auch für dein Leben. Du denkst, da läuft alles schief bei mir. Also was nur schief passieren kann oder schief gehen kann, das geht bei mir schief. Nein, ist alles von Gott wohlweislich geplant. Das ist die Schlauheit Gottes, wie er dich und mich erreicht. Wenn er so als der Herrgott kommt, wird keiner an ihn glauben. Aber so wie er gekommen ist, ganz raffiniert. Alles schläft, singen wir. Einsam wacht. Und dann die Nacht, die stille Nacht. So still war diese Nacht gar nicht. Also die war voller Aufregung. Weißt du, die war... Du müsstest Maria und Josef gewesen sein, verstehst du? Und jetzt kommen schon die Wehen, so alle drei Minuten. Wo ist das nächste Krankenhaus? Wo ist mein Koffer? Oder das Köfferchen? Wo sind die Windeln? Wo ist die Hebamme? Die Welt ahnte nichts von dem Kommen Jesu. Also das war so ein Überraschungsangriff. So ahnungslos hat es die Menschen erwischt. Dafür wusste die Leute, die abseits lebten, die haben mehr erfahren. Da denke ich nur an die Weisen. Wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen. Du siehst, alles spielt verrückt, sogar der Himmel. Wir haben seinen Stern gesehen. Also wenn Jesus kommt zu dir und mir, wenn Gott wirkt in unserem Leben, also ich möchte es übertragen, 2000 Jahre, das ist schon alles passé, vorbei, das geht mich nichts mehr an. Wie kann ich die Weihnachtsbotschaft jetzt und heute und hier verstehen und erleben? So, wenn alles schief läuft, Jesus kommt. Wenn nichts mehr läuft, Jesus kommt. Und da passiert etwas. Jesus kam und die unsichtbare Welt war genauestens vorbereitet. Die Engel im Himmel waren alle informiert, denn plötzlich trat der große, starke Engel und dann die himmlischen Herrscher, die waren schon alle parat, die haben schon ihre Lied einstudiert gehabt, ihre Melodie, Ehre sei Gott in der Höhe. Also die standen parat, nur die Welt war nicht bereit. die Welt vielleicht weniger, die Frommen waren nicht bereit. Das gilt auch heute noch. Die Gläubigen, sind die darauf eingestellt, dass Jesus kommt? Wahrscheinlich nicht. So, die sichtbare Welt nimmt nicht viel wahr von der unsichtbaren Welt, sind blind für die göttlichen und geistlichen Realitäten. Auch die Christenheit schläft, sind mit sich selbst beschäftigt, mit Kaufen und Verkaufen, Feiern, Trinken und Essen. Wen laden wir ein? Wo gehen wir hin? Wo feiern wir Weihnachten? Wo hauen wir ab, damit wir Weihnachten nicht feiern müssen? Gott rüttelt ganz mächtig an der Tür auch heute. Und wie reagieren wir? Und es waren nur die einfachen Hirten, die die Ankunft des Herrn erlebten. Die einfachen Hirten. Und ich möchte, weil ich ja so viel zu predigen habe, ich möchte schon ein paar Sachen rausnehmen, damit ich euch in den nächsten Tagen damit nicht belästige, mit den Hirten. Diese Hirten, es waren Menschen, die draußen waren bei ihren Herden, außerhalb von Jerusalem, außerhalb von diesen heiligen Gemäuern, außerhalb von Weihrauch und dem ganzen frommen Mief. Sie waren Außenseiter, diese Hirten. Es waren keine frommen Menschen. Wahrscheinlich konnten sie auch nicht lesen und schreiben. Sie waren auch nicht schriftgelehrt und gebildet in der Schrift. Aber, ja, wie auch immer, sie passten, also diese Hirten passten nicht in die Gemeinschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie waren mehr naturverbunden, liebten mehr den Wald, die Wiese und ihre Schafe, ihre Arbeit. Sie waren viel zu primitiv für die Frommen, kannten nicht mal das Vaterunser. Also, du musst sehen, also waren einfache Leute und denen begegnet Jesus oder der Herr. Sie hatten mit der Religion wahrscheinlich auch gar nicht so viel auf dem Hut. Aber die Engel weckten sie, die Engel begegneten ihnen. Und euch ist heute der Heiland geboren. Euch Hirten, euch Außenseiter, euch Vagabunden. Und plötzlich sagen sie, ja, wir müssen diese Geschichte sehen, die sich dazu getragen hat, die hier passiert ist. Gott fängt seine Geschichte an mit Leuten, die nichts glauben. Ich bin überzeugt, auch jetzt in der Weihnachtszeit, Gott wird zu mehr Menschen, die jetzt nicht glauben, reden, als zu denen, die glauben. Vielleicht klingt das komisch, was ich sage, aber Menschen, die sonst mit Kirche und sonst nichts auf dem Hut haben, kann Gott gerade in der Weihnachtszeit begegnen, in der Einsamkeit oder in dem ganzen Chaos oder wie auch immer. Er kommt zu denen, mit denen niemand mehr was zu tun haben will. Zu denen kommt der Messias, der Erlöser. Gott handelt sehr provokativ. Die auf den Messias warten, die warten heute noch. Und immer wieder stellen sie sich vor, der Messias kommt und die haben schon über 20 falsche Messias gehabt und nie war der Richtige, weil sie den Richtigen verkannt haben. Der Messias, sie haben sich nicht vorgestellt, dass der in einem Stall zur Welt kommt. Das suchen sie ja nicht, die suchen ja in der Kirche Gott. Und Gott ist nicht in der Kirche, sondern Gott ist da, wo du lebst, in deinem Alltag, in deiner Arbeit, in deinem Geschäft. Er kam an einem ungewöhnlichen Ort, dieser Herr und Heiland und Erlöser, wo kein König geboren wird und kein Priester, schon gar nicht. Weißt du, Gott spielt Schach und ich möchte die Weihnachtsgeschichte überschreiben, also der provokative Schach zu Gottes. Gott spielt Schach und weißt du, wenn du gut Schach spielen kannst, ist alles berechnend. Das ist alles nur Berechnung, so dass du mit einem Zug das ganze Brett freiputzt. Das macht Gott. Der lässt alles so spielen. Du denkst, jetzt ist alles verloren. Jetzt ist alles hoffnungslos. Und dann ein Schachzug und schon. Und ich möchte anfangen, wie Gott arbeitet. So, die Spielregeln stimmten. Gott spielt schon nach den Spielregeln. Aber er spielt nicht so, wie die Menschen gespielt haben wollten. Wie man gelernt hat zu spielen. Sondern er ist ein Profi. Schlau. Weise. Weisheit. Er ist ja Weisheit selbst und er weiß, wer ganz schnell zum Ziel kommt. Es sind zwar 4000 Jahre vergangen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zuerst einmal, der erste Schachzug Gottes war, dass Johannes der Täufer, also mein Namensvetter, zur Welt kam. Zacharias war überrascht. Also Weihnachten ist voller Überraschung. Nicht nur für Kinder und nicht nur in Weihnachtsgeschenken, sondern im Leben grundsätzlich. Der Sohn Gottes kommt, Zacharias, da macht seinen religiösen Zirkus da und sein Opfer bringt er und das ist alles wohlgefällt, Herr, das soll alles ordentlich sein. Und plötzlich kommt der Engel des Herrn und sagt, Zacharias, deine Elisabeth ist schwanger und die wird einen Sohn gebären und den sollst du Johannes nennen. Nein, in meiner Familie heißt doch niemand Johannes. Lukas 1, 13 bis 18. Und der erschrak, da heißt es, Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet gehört. Weißt du, du betest und du glaubst nicht und Gott kommt und Gott antwortet und es kommt ganz anders, als du gebetet hast. Plötzlich erwischt es dich. Er hat ja gebetet, lieber Gott, erlöse Israel. Und hier, während des Opfers, während der Zeremonie, begegnet ihm Gott. Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. So fängt Weihnachten. Ein provokativer Schachzug mit Johannes. Ohne Johannes den Täufer gäbe es kein Weihnachten. Ohne dem Vorspiel, dem Vorspann gäbe es kein Weihnachten. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder den Willen Gottes erfüllen. So wird das ganze Volk darauf vorbereitet werden, den Herrn zu empfangen. Aber Herr, wie ist das möglich? Herr, wie ist das möglich? Und das ist, was Weihnachten passiert. Herr, wie ist das möglich? Weihnachten ist menschlich unmöglich. Elisabeth, unmöglich, diese Geschichte hier. Da fragte Zacharias, Herr, wie ist das nur möglich? Und ich bin doch ein alter Mann und meine Frau Elisabeth ist auch alt. Immer wenn Gott handelt, dann fragen wir, wie ist das möglich? Wie kann das überhaupt passieren? Ich habe die Verheißung, ich habe die Ansage, ich habe die Ankündigung, aber wie soll das passieren? Bevor der Engel zu Maria und ging er zu Zacharias. Das ist so wichtig, dass du das siehst in der Weihnachtsgeschichte. Wie soll das passieren? Bevor der Engel die Maria besuchte, musste er zuerst einmal das Werkzeug, den Wegbereiter haben. Denn ohne Johannes wäre Jesus nie der Erlöser geworden. Und ich sage euch auch, warum. Er war der Priestersohn. Er war der Einzige, der Jesus zum Sünder machte bei der Taufe. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er war der Priester, der auf das Lamm die Hände legte und ihn zur Sünde machte und dann in die Wüste schickte. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Also all das, diese Bilder, die drumherum waren. Erst muss der Johannes kommen, dann kann auch der Herr kommen. So, zuerst ein Zug und dann kommen andere Züge. Er wird die Herzen bekehren, zu Väter, zu den Söhnen und er wird den Weg vorbereiten. Gott stellt zuerst seine Soldaten ganz schön auf, der platziert sie alle, ruft seine Armee zusammen, stellt seine Leute in die Startlöcher. So arbeitet Gott, postiert seine Leute an ihren Plätzen, sodass jeder da steht. Johannes, du hast eine Aufgabe in der Wüste. Und jeder von uns hat seine Aufgabe, das ist Weihnachten auch, damit jetzt auch das nächste Weihnachten passieren kann. So wichtig wie Jesus ist, so wichtig war auch Johannes. Die Weihnachtsgeschichte fängt mit dem Johannes hier an. Zuerst, wenn die Figuren Gottes stehen, dann kommt erst der Sohn Gottes. Auch in deinem Leben, da müssen die Figuren stehen auf dem Schachbrett. Solange die Figuren nicht aufgestellt sind und nicht ihren Platz oder Position bezogen haben, kann Gott nicht handeln, kannst beten, so viel du willst. Die Figur, Jesus kann nicht wirken, solange nicht die Figuren auf ihrem Platz stehen. Das gilt auch heute noch. Erst wenn der Priester da ist, der das Lamm unter die Sünde stellt. Und wir sehen, alles greift so ineinander. 24. Dezember. Ich bin überzeugt, dass Jesus am 24. Dezember geboren ist und nicht irgendwann. Denn zu dieser Zeit sind die Lämmer in Israel geboren. Die Hirten waren bei ihren Hürden. Und weil da Lämmer kamen. Und weißt du, bei den Lämmern ist es so, wann zeugen sie? Und zwar, wo der Tag am längsten ist, da sind sie alles langweilig und so weiter, dann machen sie Spielchen und da werden die Lämmer gezeugt. Und eine Trächtigkeit beim Schaf sind 6 Monate und exakt von 21. Juni bis zum 24. Dezember sind 6 Monate und da ist, wo die Trächtigkeit, seine Trächtigkeit passiert. Jesus ist das Lamm Gottes gewesen. Johannes sagt, siehe, das Lamm Gottes kommt. Die Hirten sind bei ihren Hürden draußen, helfen das und gucken, dass Ja, ihr Schaf, das war, was das Lämmchen zur Welt gebracht hat. Also das hat schon seine tiefe Bedeutung. Das spielt alles in der Natur, im Kosmos, in der Biologie spielt alles miteinander eine große Rolle, so wie die Natur eine Rolle spielt. Dass der Stern passiert, da steht. Und so passiert auch hier, dass die Lämmer geboren werden. Gott arbeitet perfekt. Also wenn Gott arbeitet, macht er immer alles perfekt. In Timing, da gibt es keine Pannen, passiert keine Panne, auch wenn es aussieht. Wenn Gott arbeitet, sieht es meistens für uns sterbliche Menschen Pannen und Pleiten. Also bitte, Kind kommt zur Welt und kein Platz in der Herberge. So, ob der liebe Zacharias glaubt oder nicht, spielt keine Rolle. Gott kommt zum Ziel. Das Baby kommt und du sollst ihn Johannes nennen. Und er verliert die Sprache. Und viele Leute verlieren die Sprache, wenn Gott handelt. Sind plötzlich sprachlos, haben nichts mehr zu sagen und ihr Dienst ist quittiert. Zacharias war von dem Moment, wo er sprachlos war, untauglich für den Priesterdienst. Sein Dienst war quittiert. Also aus, vorbei, der Traum von Berufung und so weiter. Bis das Kind da war, bis Johannes da war und dann er schön auf der Tafel schreibte, J-O-H-A-N-N-E-S. Oder Ivan, Giovanni, John, spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall, den Namen, den Gott geben wollte. Gott gibt den Namen. Nicht die Menschen bestimmen, wie die Werkzeuge Gottes sind. Nicht die Menschen suchen die Werkzeuge Gottes aus. Gott platziert seine Wegbereiter. Hier haben andere geglaubt. Und Zacharias musste daran glauben, ob er wollte oder nicht. Er wurde von Gott gläubig gemacht. Und zwar, indem er die Sprache verliert. Gott pokert, er hat die Trümpfe in der Hand. Das ist also, wie er Geschichte macht. Wenn der Sohn Gottes seinen Sohn schicken will und möchte und die Zeit reif geworden ist, dann macht er die Leute auch gefügig. Er vergewaltigt die Leute nicht, aber er macht sie gefügig. Wenn Gott zu dir kommen soll, wenn er bei dir wirken sollte, macht er dich gefügig. Dann geht es dir wie Zacharias, kletterst auf den Baum und kommst nicht mehr runter. Und dann holt dich der Heiland runter. So. Die Leute werden gefügig gemacht, die verlieren ihre Stimme, ihre Sprache, werden vom Dienst entlassen und was es auch immer ist, die Firma geht pleite oder ich weiß nicht, was sonst noch passiert. Gott macht es passend, es passt schon. Gott macht es passend. Gott hat genug Mittel, um Menschen gefügig zu machen, damit Weihnachten kommen kann. Und zwar das göttliche Weihnachten. Er macht die Menschen gefügig. Er gibt dem Kaiser Augustus die blöde Idee, du solltest wissen, wie viele Leute du in deinem Reich hast. Jetzt bist du der Augustus, der Friedensbringer, Pax Romanum überall und so weiter. Jetzt solltest du wissen, wie viele Leute du hast. Lass das Volk zählen. Du siehst also, Gott benutzt sogar Einfälle von Politikern, dumme Einfälle womöglich. Lass das Volk zählen, damit Gott mit seinem Sohn dorthin kommt, wo er ihn haben möchte. Denn Josef lebt in Nazareth und er ist nicht in Bethlehem. Aber damit die Prophezeiung sich erfüllen kann, aus Bethlehem soll der Messias kommen. Also du siehst, Gott kriegt es fertig, dass so ein politisches Gesetz rausgeht. Alle müssen sich schätzen lassen. Das reicht nicht, dass du zum Standesamt nach Nazareth gehst. Du musst nach Bethlehem, da wo du geboren bist, in deinem Stammgebiet. Das macht der liebe Gott alles. Auch die Gesetze, die heute gemacht werden, auch die blödesten Gesetze, die du gar nicht verstehst, die haben einen Zweck, damit Gott zu seinem Zug kommt. Gott benutzt auch die Regierung, die bösesten, die schlimmsten Regierungen benutzt er, damit er zu seinem Ziel kommt. Und die schlimmsten Gesetze auch. Gott, es ist eine Kleinigkeit, jemand sich gefügig zu machen. Er vergewaltigt uns nicht, aber er lenkt die Umstände und durch die Umstände werden wir gelenkt. Und gefügig gemacht. Gott vergewaltigt niemand, er hat uns freien Willen gegeben und Gott sei Dank, dass wir das haben. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Weißt du, es ist so wie ein Vogelfänger. Es wird immer enger, die Maschen, es wird immer enger und am Schluss ist nur noch ein Schlauch und du kannst nicht nach rechts und nicht nach links zurück, geht sowieso nicht mehr und so weiter ausweichen. Wie in einem Fischernetz, du wirst da in die Enge getrieben, du wirst raus, aber du gehst in die Falle. Bei Gott in die Falle. So, und Gott erlaubt es, dass es immer enger wird und bricht die Hörner womöglich, die Sturheit. Nein, nach Bethlehem, wir gehen nicht nach Bethlehem, wir gehen nicht nach Juda. Dir bleibt nichts anderes übrig, als nach Juda zu gehen. Wenn Gott zu seinem Ziel in deinem, meinem Leben kommen möchte, weißt du, er spielt ja Schach mit deinem Leben heute. Und zwar sehr provokativ. Er kommt zum Ziel, du sagst, nein, in der Nazareth-Kirche zu Matthäus werde ich nie hingehen. Aber dir bleibt vielleicht womöglich am Schluss gar nichts mehr übrig, als nur noch einmal tut es. Ja, das ist wirklich so. Oder irgendjemand anders oder irgendetwas anders. Sag nie, nie, Gott bringt dich immer dorthin, wo er dich gebrauchen möchte, wo er zu dir reden möchte, wo er dich segnen möchte, wo er etwas aus seinem Leben machen möchte. Das erlebe ich immer wieder, selbst nach Jahren, da irrst du über die halbe Welt und dann kommen die Leute dann irgendwo hin. Wenn er jemand für etwas bestimmt hat, dann sorgt er dafür auch, dass er zu der Bestimmung hinkommt, an diesem Bestimmungsort. Wenn er dich irgendwo hinbringen möchte, dann manövriert er so lange und so lange happert und so lange knackt und so lange zwickt und so lange wirst du gepiesackt und dann am Schluss stinkt's dir, sagst, nein, also jetzt geh doch dorthin, ich denke, vielleicht ist es da. Manche Leute sagen, ich werde nie zum Amt gehen, ich werde nie das machen, ich werde das nie machen. Weißt du, Gott will dich demütig machen, denn nur dem Demütigen schenkt er Gnade. Gott will dich nicht vergewaltigen, aber er wird die Umstände lenken und dafür sorgen, dass sie so kommen, wie sie kommen sollen, damit du gefügig gemacht wirst, damit Weihnachten bei dir passieren kann. Sonst passiert kein Weihnachten, sonst geschieht nichts. Sonst kann Jesus nicht kommen, der Sohn Gottes in deinem Leben. Sonst kann Christus in dir sich nicht verwirklichen. Also deshalb diese ganzen Manipulationen Gottes. Das ist die Weisheit Gottes. So, er sorgt dafür, dass die Umstände so sind, dass es dir nichts mehr anders übrig bleibt. Du musst ihn Johannes nennen oder du stirbst. Zacharias. Du musst die Frau Maria annehmen, Josef. Dir bleibt nichts anderes übrig. Du blamierst dich, sonst das Mädchen wird gesteinigt und du wahrscheinlich mit, wenn das alles rauskommt, was da passiert ist. Du musst nach Bethlehem, du musst nach Ägypten fliehen, sonst bringt dich der Herodes um. Du siehst also, es bleibt einem nichts mehr übrig, wenn Gott mal handelt. Du kannst drehen, wie du willst. Oder dann musst du aus Ägypten wieder zurück. Und dann weiß nicht, dass der Sohn wieder an der Macht, vielleicht ist er doch noch böse, vielleicht hat er irgendwo ein Notizbuch vom Vater gelesen, der bringt mich um. Ich gehe nicht nach Juda, sondern ich gehe nach Nazareth, denn er soll Nazarener heißen. Du siehst also, wie Gott alles fügt, sogar die Ängste, deine und meine Ängste benutzt er, um uns ans Ziel zu bringen. Deshalb bei Gott ist nichts nebenbei, das ist alles wichtig. Oder der Stern. Weißt du, hast du den Stern gesehen? Der gibt dir keine Ruhe. Da ist im Kosmos etwas passiert, das deutet etwas hin. In einem Sternbild Jungfrau, Saturn und Jupiter werden zusammen, die wird schwanger, die dehnt sich, das Sternbild dehnt sich aus, das ist was merkwürdig. Also Saturn und Jupiter, Königstern und Judenstern, wir gehen dort mal hin und wir wollen sehen die Geschichte. Du musst dir vorstellen, diese Weisen aus Ekbatana, hoch im persischen Hochland, die sehen diesen Stern und das kocht. Und gehst du mit? Was denkst du, wir sollen doch der Sache auf den Grund gehen. Gott macht uns neugierig, dass uns dann nachher so juckt und so reizt und so provoziert und so dass wir so herausgefordert werden, wir müssen dort die Reise machen, egal was es kostet. Ich will die Sache sehen. Dann kommen sie hin, gehen auch manchmal Irrwege, so wie diese Weisen. Passiert auch, Gott erlaubt auch Irrwege, bevor er ans Ziel kommt, dass Herodes da geschockt wird. Aber dann lenkt Gott alles um, einen schrecklichen Traum kriegen sie, geht zurück in euer Land auf einem anderen Weg. Weihnachten ist total von Gott gesteuert. Dieses Weihnachtsfest, das erste Weihnachtsfest. Gott will auch dein Leben lenken. Auch in deinem Leben will Jesus Wirklichkeit werden. Und deshalb, wir übertragen das und versuchen das heute zu verstehen. Und ich möchte das Weihnachten von damals, dass es das heutige Weihnachten wird, bei dir und mir. Es weihnachtet. Gott arbeitet immer, indem er uns immer so mehr und mehr in die Enge treibt, bleibt nichts mehr übrig. Und alles, was wir tun und so weiter. Ja, was soll ich noch machen? Ich habe schon alles probiert. Nur noch diese eine Hintertür bleibt noch offen. So dieses eine Loch irgendwo in der Mauer bleibt mir übrig. Wenn du schlau bist, so schlau wie Gott, wenn du schlau bist, dann wirst du nicht immer drauf ankommen lassen, weil das hat dann seinen Preis, wenn du immer drauf ankommen lässt bei Gott. Dann wirst du sagen, Herr, ja, ich nehme die Maria. Oder ich gehe dorthin, ich will die Sache sehen, oder ich nenne ihn Johannes, oder ich mach schon. Also bitte tu mir nichts an. Dann wirst du anständig, dann wirst du schlau. Denn du weißt, bei Gott greift ein Rädchen ins andere, so wie in einem präzisen Uhrwerk. Bevor Gott seinen Sohn sandte, hat er seine Leute gesandt, seine Knechte, Mägde und Boten, die alles so vorbereitet haben. Psalm 85, 13 bis 14. Der Herr selbst wird uns
mit vielen Gütern beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte einbringen. Ja, Gerechtigkeit wird vor dem Herrn vorausgehen und ihm den Weg bahnen. Ja, Gerechtigkeit wird vor dem Herrn vorausgehen. Bei Gott geht etwas Gerechtes vor sich, geht eine Atmosphäre vor sich. Das heißt also, das Richtige geht voraus. Und das Richtige kommt plötzlich, kreuzt Gott deinen Weg. Plötzlich. Irgendetwas kreuzt und irgendwie passiert es. Plötzlich gehen die Richtigen dir in die Quere, in die Falle, mit denen kommst du in Berührung plötzlich. Gott zeigt dir die Tür und sonst keine Tür, du hast keine Tür mehr gefunden. Gott schickt dich dann zu den richtigen Schlüsselpersonen. Das ist, wie Gott alles so lenkt. Er lenkt Menschenherzen wie Wasserbecken. Er lenkt die Kriege und steuert die Kriege. Das ist also, was Gott macht. Also, Gott ist der große Lenker der Geschichte und auch der Weihnachtsgeschichte. Gott kann sich das leisten, dass er sogar über eine Hintertür kommt, dass er in einem Stall zur Welt kommt. Das kann er sich leisten. Er kann sich das alles leisten. Dass er sogar durch eine Jungfrau zur Welt kommt. So ist ein Skandal. Also für mich ist es ein Skandal, wenn ich höre Jungfrauengeburt. Gott kann anders wirken, als sich die Menschen vorstellen. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Du regst dich auf. Und Gott benutzt Dinge, wo sich Menschen aufregen. Sachen, die langweilig sind, da regt sich keiner auf. So alles allgemein. Aber wenn alles mal aus der Reihe tanzt, eine Jungfrau wird schwanger. Furchtbar. Wer hat sie vergewaltigt? Wer hat sie missbraucht? Und jetzt regt sich die ganze Welt aus auf eine Jungfrau. Und dann Josef und all diese Geschichten, was da kommen. Weißt du, wir lesen eine heilige Geschichte, aber das ist Skandal. Gott arbeitet mit Skandalen. Ein provokativer Schachzug. Alles, was du vielleicht auch in deinem Leben geworden bist, gab es irgendwo Skandale. Sei ganz ehrlich. Vielleicht große Skandale, kleine Skandale, mittlere Skandale, so lapidari vielleicht auch, aber es waren Skandale, wie Gott gewirkt hat. Wenn du Gottes Wirken verstehen willst, musst du das Feuer verstehen. Gott sagt, ich bin ein verzehrend Feuer, bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und Feuer verwandelt plötzlich zuerst mal Aufregung, wenn es brennt. Solange es nicht brennt, passiert nichts. Aber wenn es brennt. Und hier, Maria ist schwanger. Wo kommt sie zur Welt? Wir schaffen nicht mehr bis nach Bethlehem. Unterwegs, die nächste Herberge im Stall. Was ist auch immer, warum das der Stall sein soll, die nächsten Tage. So, Gott benutzt, um seine Macht zu offenbaren, er benutzt die unmöglichsten Umstände, um einfach seine Macht dem Teufel zu demonstrieren, zu zeigen, nicht das Böse, sondern das Gute siegt im Bösen. Das ist der Schachzug, was Gott macht. Das Gute siegt im Bösen. Lass nur Gott dran. Er hat damals die Macht Pharaos benutzt, um Israel zu zeigen, zu demonstrieren, ich kann euch da rausholen, ich kann euch erlösen. Und Pharao weigert sich bis zum Schluss, Israel ziehen zu lassen, gibt nicht frei. Aber Gott sagt, es hagelt mal, es donnert mal und es wird Finsternis und so weiter. Und am Schluss bleibt Pharao nichts anderes übrig, als das Volk gehen zu lassen. Das ist, wie Gott arbeitet. Hier erlebst du auch jetzt in diesen Tagen, vielleicht auch jetzt, du sagst, ich verstehe die Welt nicht. Guck mal, wir haben genug Geld zum Einkaufen, ich kann Geschenke machen, ich kann mich verschenken und so weiter. Die reden aber alle von der Inflation, von der Weltwirtschaftskrise. Wo ist denn die? Hast du schon was von der Weltwirtschaftskrise gemerkt? Also alle reden. Aber etwas passiert in der unsichtbaren Welt, in der Marktwirtschaft, was du gar nicht weißt, in diesem Denken der Leute, also was im Verborgenen passiert. Gott kämpft um diesen Planeten Erde, Gott kämpft um seine Kinder. Denn unsere Erlösung naht sich. Die Bibel sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. So war es damals. Wenn Jesus kommt, jetzt halte ich fest, nicht, dass nur Satans Macht gebrochen wird, das ist okay, das stimmt. Wenn Jesus kommt, wird alles auf den Kopf gestellt. Damals und heute. Bei deiner Bekehrung genauso. Weißt du, wenn ich von Weihnachten spreche und dem Kommen Jesu rede, ich muss euch eine kleine Geschichte zuerst mal erzählen, damit ihr versteht, Jesus kommt. Ich war so fleißig in Stuttgart als junger Pastor, ich habe mir 1000 Plakate gedruckt und habe halb Stuttgart zugeklebt mit meiner Jugendgruppe. Alles zugeklebt, wir haben zugeklebt, Plakate, überall jede Litfaßsäule wild plakatiert, niemand gefragt. Ich zahle ja auch Steuern. Und mir gehört auch der Masten daneben. Zugeklebt, Polizei uns unterwegs ein paar Mal aufgehalten. Was macht ihr da nachts um Mitternacht oder nach Mitternacht? Wir haben gesagt, wir machen das bekannt. Am nächsten Morgen höre ich Nachrichten, will was hören, Nachrichten. Dann sagt der Nachrichtensprecher, ich weiß nicht, was heute Nacht los war in Stuttgart. Man kann nicht mehr gerade über die Kreuzung gehen, ohne zu lesen, Jesus kommt bald wieder. Und das war vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Vor 40 Jahren. Jesus kommt wieder. Ich habe gesagt, Halleluja, Heiland, endlich kapieren die sogar in den Nachrichten, dass Jesus bald wiederkommt. Und weißt du, was da passierte? Der Heilige Geist sprach zu mir. Weißt du, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat damals? Als ich zuerst jubelte und sagte, Halleluja, endlich begreift die Welt ohne Evangeliumsrundfunk und Radio Luxemburg und sonst was, Jesus kommt bald wieder, reden die schon in den Nachrichten. Dann hat Gott zu mir gesagt, weißt du, Johannes, Jesus kommt bald wieder. Das ist keine Botschaft für die Welt draußen. Du hast aber 1000 Plakate verklebt jetzt. Jetzt bist du erledigt. Ich dachte, ich hatte ein gutes Werk getan. Die Botschaft, Jesus kommt bald wieder, ist keine Botschaft für die Straße. Ist für die Gläubigen. Jesus ist gekommen. Das ist die Botschaft, die die Welt braucht. In Bethlehem ist er gekommen. Und dann hat der Heilige Geist hat mich so aufgeklärt. Das ist der beste Aufklärer. Der Heilige Geist mir, und er hat gesagt, weißt du, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Jesus ja schon mitten unter ihnen. Und Jesus ist in uns. Und diese Botschaft, Jesus kommt wieder, ist ein seelsorgerliches Thema, damit die Leute alle Zeit bereit sind, ihn zu empfangen. Ich klebe keine Plakate mehr, Jesus kommt bald wieder. Ich hänge höchstens in der Gemeinde auf. Die Gemeinde muss wissen, Jesus kommt bald wieder. Wir müssen alle Zeit bereit sein. Wir wissen nicht, wann er kommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und muss ich vorstellen, jetzt der liebe Heiland, der Sohn Gottes, der Heiligste von allen Heiligen, bezeichnet sich, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Ist das nicht Skandal? Jesus bezeichnet sich als Dieb. Er kommt so überraschend wie ein Dieb. Verwendet das Bild eines Diebes. Wer glaubt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht? Das gilt für die Gläubigen. Für die Welt, er ist gekommen. Für dich und mich heute, er ist hier. Und er ist da. Okay, das ist so. Also das wird alles auf den Kopf gestellt, wenn Jesus kommt. Wo das nicht der Fall ist, dort ist Jesus nicht angekommen, wo nicht alles auf dem Kopf steht. Solange sich Gotteskinder und Kinder Gottes und Menschen sich nicht aufregen, hat Gott nichts getan. Immer wenn Gott wirkt, ist Aufregung. Jungfrau wird schwanger, kein Platz für die schwangere Frau. Und so weiter. Wir müssen fliehen jetzt. Oder ein Skandal nach dem anderen. Jesus kam, um die Systeme dieser Welt aufzulösen. In einer Zeit, wo Kaiser Augustus sich als der Sohn Gottes ausgibt, kommt der wahre Sohn Gottes und bricht ein das System des römischen Imperiums. An Jesus stoßen und zerbrechen die Menschen damals wie heute. Mit Jesus vergeht die Geschichte und fängt die Geschichte wieder ganz neu an. Was schreibst du heute, 2008 nach Christus? Und es gibt ein vor Christus und ein nach Christus. Beginnt ein neues Programm. Das wahre Weihnachten ist ein Fest, nicht alles schläft. Ach, süße, die Glocken, die klingen, die ganzen Schmarrnlieder. Und es ist alles so niedlich und verniedlicht. Du, das war Schock. Für die damalige Welt war es ein Schock, als der Sohn Gottes kam. Lauter Ärgernisse. Und Weihnachten, wenn du ehrlich bist und nicht sentimental, wenn du ehrlich bist, ist Weihnachten ein Fest der größten Ärgernisse überhaupt. Kann sich zu Tode ärgern. Er kommt zu einer Zeit, wo es gar nicht passt. Sah, wo die Heiden, ja für die Juden jetzt mal, wo die Heiden Sonnenwende feiern, 24. Dezember, und Saturnalien anfangen zu feiern und so weiter. Und in so einer unchristlichen Zeit kommt der Sohn Gottes, wo man am liebsten schlafen sollte, inmitten der Nacht, wo die Nacht am längsten ist, am kältesten ist, da kommt der Sohn Gottes. Wo man so viel Arbeit hat bei den Lämmern, geboren werden, da plötzlich platzt, mitten im Stress platzt der liebe Gott rein. Euch ist heute der Heiland geboren. Die müssen ja gucken, dass die Lämmer zur Welt kommen. Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Und Gott kommt nie zu spät, verspätet sich nie. Auch in deinem und meinem Leben hat sich noch nie verspätet, egal wie. Er kam, als Kaiser Augustus regierte, hätte zu keiner anderen Zeit besser kommen können als zu dieser Zeit. Die Welt hatte eine einheitliche Sprache. Alexander der Große hat dafür gesorgt. Alles sprach Griechisch. Man konnte sich mit der ganzen Welt verständigen, so wie man heute Englisch spricht. So war es damals, das Griechische. Die Römer hatten ein perfektes Straßennetz und man konnte sehr schnell das Evangelium nachher ausbreiten. Die Nachricht konnte sich schnell verbreiten. Es gab Pax Romanum, sichere Grenzen, ein Friedensreich. Da war alles vorbereitet. Und da, in dieser Zeit des Friedensreiches, kommt der Friedensfürst selber. Der wahre Friedensfürst. Jerusalem war der Tempel gerade fertig. Der Tempel war ganz kurz eingeweiht. Jesus war sogar wahrscheinlich selber bei der Tempelweihe da. Und Josef und Maria müssen dort mitgearbeitet haben wahrscheinlich. Eine Legende sagt, dass die Maria den Vorhang gewebt hat im Tempel. Als Jungfrau wurde auserwählt, als eine Jungfrau. Deshalb Josef und Maria, dass sie zusammengekommen sind. Da war alles vorbereitet. Der Tempel stand und dann stehen sie, dieser Tempel ganz neu. Die Juden, die Prophezeiung der Bibel haben sich erfüllt. Juden aus allen Herren Ländern waren bereits in Jerusalem wohnhaft, sesshaft. Das glaubt nichts. Wir lesen Pfingsten. Am Pfingsten, da waren Juden aus allen Ländern, wohin der Herr sie zerstreut hatte. Sie wohnten bereits in Jerusalem, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und sie hörten sie alle in ihren Sprachen. Also die biblischen Prophezeiungen, alle, die auf Sammlung Israels und so weiter zu tun hatten, die waren bereits erfüllt. Manche warten heute noch, aber die werden sich nicht mehr erfüllen. Die sind schon erfüllt gewesen. Sammlung Israels etc. Der Erwartung des Messias war so groß. Alles stimmte. Und passte ganz genau. Und jetzt kommt mittendrin die Sensation, die Geburt Jesu. Und die Geburt Jesu ist eine Sensation. So wie der Mensch auf dem Planeten, auf unseren Erdtrabanten auf dem Mond landeten und so weiter, so ein langer Weg war der Vorbereitung, immer man hoffte, man glaubt, man könnte das vielleicht machen, schön wär's. Und endlich war das dann für die Menschheit, dieser Schritt auf dem Mond. Was Außergewöhnliches geschieht dann, jetzt Jesus kommt. Wie konnte Jesus Mensch werden? Wie konnte Gott sich so verkleinern, sich so reduzieren zu einem Baby? Warum kam er sogar als Baby? Das ist vielleicht für viele kitschig. Gott als Baby, diesen Herrn des Universums. Nicht so als starker, mächtiger, dynamischer Mann. Nein, der kam als Baby. Weihnachten wird von vielen angezweifelt, das ist alles nur Legende, alles nur Göttergeschichten und so weiter. Aber Gott kommt als Baby, als Gott, der nicht laufen kann. Kommt als Baby in Windeln. Gott kommt als Gott, der gestillt werden muss von der Mutter. Maria hier. Manche Leute glauben, der war vollkommen. Mohammedaner glauben, der konnte sprechen und so weiter als Baby. Ich glaube, der war ein ganz normales Kind, so wie du und ich mal gewesen sind. Also gar kein besonderer Mensch. Er wurde an Gebärden erfunden, gleich wie wir. Bei den meisten Intellektuellen steht Weihnachten im großen Zweifel. Aber Gott fing ganz tief unten an, da wo wir auch anfangen müssen. In der untersten Kaste. Hirten erschraken, als Gott ihnen ankündigt, euch ist heute der Heiland geboren. Und sie bekommen ein ganz anderes Gottesbild, als die von Jerusalem da erzählt haben. Gott, der Heilige, der Mächtige, der Gerechte, der Große, der starke Gott, der mächtige Gott Israels. Nichts von dem. Ein Baby. So kommt der Herrgott auf diese Erde, als Baby. Keine großen Tugenden, keine große Heiligkeit, keine Selbstgerechtigkeit, keine Gesetzlichkeit. Und dann kommt er zu den Hirten noch, zu diesen Außenseitern da, zu den einfachen Menschen im Stall, nicht im Tempel, nicht an einem bekannten Ort, sondern irgendwo namenlos. Die Hirten, sie bekamen kein kaltes und kein unnahbares Gottesbild. Die kommen runter und gucken, süßer Jesus. Ach, wie heißt das Baby? Jesus. Und plötzlich ist ein Bezug da. Der kommt genauso auf diese Welt wie ich und du. Oder du und ich. Kein menschenfeindlicher Gott offenbart sich da, sondern ein menschenfreundlicher Gott. Kein drohender Gott. Ich sage dir, wenn du nicht tust, dann. Der donnert und Feuer spuckt. Nein, ein Baby, der schreit und in die Windeln macht. So kommt Gott zu dir. Einfach menschlich. Das Neue Testament fängt mit der Geburt Jesu an, mit einem total anderen Gottesbild, mit einem menschlichen Gottesbild, mit einem Baby, niedlich, klein, schwach. Diese Gotteserscheinung in Bethlehem stellt das ganze Wissen dieser Welt, der religiösen Menschen, auf den Kopf in Frage. Das ist wie Gott begegnet, das ist Weihnachten. Plötzlich müssen sie sich fragen, ist das wirklich Gott? So wie hier, wir haben so kleine Krippe hier. Ist das wirklich Bett? Kann das Gott sein? Schöpfer Himmels und der Erden? Durch den alles gemacht ist, zu dem alles gemacht ist, für den alles gemacht ist, wie Paulus an den Kolosser schreibt. Gott wird ganz Mensch. Hebräer 2, Vers 14 und folgende Verse. Er fühlt mit uns, durchmacht alles. Er durchmacht alles, was ein Sterblicher von Mensch durchmachen muss. Wird geboren als Flüchtling, abgelehnt, weiß nicht, wer genau sein Vater ist. Verstehst du, so muss Jesus leben. Arme, Familie, Flüchtlinge, Außenseiter etc. Und dann wird der Sohn Gottes. Lass mich Lukas Kapitel 1 lesen. Er vollbringt mit seinem Arm, dieser Kleine, dieser Schwache, dieser Gebrechliche. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Und er stürzt die Mächtigen von ihrem Thron, so betet die Maria. Und er erhöht die Niedrigen. Die Hungrigen beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Plötzlich kommt die Liebe Gottes zu uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Alles, was man bisher über Gott wusste, wird über Haufen geworfen. Alles Stroh. Stroh fehlt in Stall in Bethlehem. Alles, was man sich vorstellte, was man sich ausmalte, so ist Gott, ist nichts. Und ich sage dir deshalb, wenn Gott an unser Leben arbeitet, zerschlägt er die ganzen falschen Gottesbilder. Wir haben so falsche Gottesbildnisse uns angeeignet, zu dem evangelischen Gott, katholischen Gott, freikirchlichen Gott, pfingstlichen Gott, jüdischen Gott, muslimischen Gott. Vergiss die ganzen Götter. Gott ist der lebendige Gott. Als Baby. So kommt er zu uns. Hat nicht nötig einen Palast oder einen Tempel. Weißt du, er braucht diesen verrauchten Tempel nicht, er braucht auch kein Geld. Ein paar Windeln reichen ihm schon. Jesus konnte sich Bescheidenheit leisten als Sohn Gottes. Ganz einfach, um die einfachen Leute zu erreichen. Er kam nicht als Engel mit Glanz und Gloria. Gott ist nicht kompliziert. Wenn Gott zu uns kommt, wenn Gott uns begegnet, die Schachfiguren, die Gott das jetzt managt und mischt, die Karten und was, wie wir das Bild auch immer nehmen möchten, dieser provokative Schachzug. Gar nicht so kompliziert, mach ganz einfach, dass du nachher sagst, Mensch, warum bin ich nicht da drauf gekommen? Gott macht es nicht kompliziert. Wenn etwas kompliziert ist und kompliziert wird, und wenn irgendjemand anfängt, kompliziert etwas zu umschreiben, zu beschreiben, ist nicht Gott, kann sicher sein. Gott ist einfach. Natürlich. Bei Gott können sich selbst die Toren, also die Blem-Blem-Leute, sich nicht irren. Alles, was du nicht verstehst, und ich sag dir, wenn du das Evangelium nicht verstehst, ist es nicht von Gott. Es ist so einfach. Nimm's an. Nimm's an. Du musst es nicht genau verstehen, wie funktioniert das alles. Gott kommt nicht mit Kompliziertheit, sondern mit Einfachheit und Schlichtheit. Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Lasst uns nach Bethlehem gehen. Wer von Gott was haben möchte, muss aufbrechen. Muss sich bewegen lassen. Muss dorthin gehen, wo Speise gibt, nach Bethlehem, Haus des Brotes, wo Gott sich offenbart hat. Alles, was Gott tut, tut er immer außerhalb des Establishments, außerhalb des gelobten Landes, des Tempels, der offiziellen Religion. Gott will bei dir zu Hause im Schlafzimmer begegnen. Dort wird er kommen. Oder in der Küche oder am Schreibtisch. Du musst nur aufbrechen. Als Zeichen, hat der Engel denen gesagt, wird das Kind in der Krippe liegen. Also das, was ihr kennt. In keinem Goldkasten, keinem Aquarium und sonst wo. Er wird in der Krippe liegen mit Windeln. Kein glorreiches Zeichen. Also, wenn du Gott suchst, such nicht in den verklärten, glorreichen Dingen. Oh, das ist Gänsehaut, Haare stehen wie Nägel zu Berge. Vergiss diese ganzen Äußerlichkeiten. Wenn Gott redet, ist so menschlich, so simpel, so schlicht, wenn Gott redet und wirkt. Gott handelt armselig und klein, gering, aber da ist alles dran. Gott handelt im Kind Und das Kind kann noch wachsen. Und weißt du, das ist, wie Gott handelt. Es ist ganz klein und es wird größer und größer und größer. Das ist dieser provokative Schachzug Gottes. Er kommt ganz klein, schwach, bescheiden und demütig. Und es wird größer und größer und größer und größer. Das Kind wächst. Gott handelt mit Saatgut, mit Samen, mit Möglichkeiten. Er handelt nicht mit fertigen Äpfeln und Birnen oder Produkten. Weißt du, wir erwarten immer ein Produkt. Wenn Gott soll zu mir kommen mit Produkt, mit Auto und Haus und Kleider und Mann oder Frau und Kinder und was weiß ich, was wir so alles brauchen. Gott handelt mit Samen, das in die Erde gelegt werden muss, sterben muss und aufgehen. Gott handelt also nicht mit fertigen Produkten. Gott arbeitet mit Entdeckungen. Geht hin und schaut nach dieser Geschichte. Mit Veränderung, das Kind wächst. Und Jesus wuchs und nahm zu an Weisheit und Gnade. Dass nachher mit 12 Jahren die Leute schon alle baff waren. Weihnachten, Gottes provokativer Schachzug. Weihnachten ist eine Provokation. Du sagst, so soll Gott sein. Was nichts ist, das erwählt er sich. Diese armen Hirten da. Gott provoziert. Wenn Gott handelt, weißt du, da wirst du geärgert. Du ärgerst dich, wenn Gott handelt. Und immer wenn du dich ärgerst, Bruder, Schwester, dann handelt Gott. Dann will er was, er will dich schleifen, dich größer machen, dich veredeln. Gott handelt immer und wir ärgern uns immer. Wir sind immer aufgeregt. Warum? Wenn Gott handelt, damit unsere ganzen Vorstellungen zerbrechen, alle unsere Ideologien und so weiter. Gott handelt, wenn wir am Ende sind. Damals, also jetzt, wenn es noch ein paar Jahre weitergegangen wäre, wäre die Königsdynastie und die Priesterdynastie ausgestorben, wirklich gewesen. Weißt du, dann hätten sie alle einpacken können, dann die Römer wären gekommen und hätten den Tempel und alles zerstört, dann wäre nichts mehr übrig geblieben vom Judentum. Dann hätte, wenn Jesus 30, 40 Jahre oder 50 Jahre später gekommen wäre, wäre von Judentum nichts mehr da gewesen. Von Maria und Josef, diesen aus dem Königshaus und aus der Priesterlinie, da wäre von den beiden Linien überhaupt nichts mehr gewesen, vom Haus Davids wäre nichts mehr übrig. Die waren die einzigen, die noch diese Linie, die Sippe gerettet haben. Wir in Nazareth. Und das waren also die Davididen, also die Davids Nachfolger. Die sind gar nicht mehr runtergezogen, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft kamen. Die ließen sich in Nazareth. Nazareth ein Kaff eigentlich, aber die hatten eine eigene Synagoge, die waren noch gottesfürchtig dort und so weiter, aber nicht gläubig. Die haben an alles geglaubt, bloß nicht an Jesus. Als Jesus dort anfing zu wirken, er konnte wegen ihres Unglaubens kein Zeichen und Wunder wirken. Aber sie waren religiös wenigstens. Und Gott, Jesus kam dorthin. Okay. Wenn alle am Ende sind, dann handelt Gott. Auch bei uns. Und wenn wir, Gott handelt immer, wenn wir fast am Ende sind. Fast, nicht immer, fast am Ende sind. Wenn alles verblasst, wenn die Probleme uns über den Kopf wachsen, wenn wir nur stöhnen und unten sind und in Schutt und Asche liegen wie Hiob, wenn wir sagen, jetzt reicht es, so viele Fehlschläge, so viele Pannen, was bei mir passiert, also Herr, nimm mein Leben, lass mich sterben. Und immer in dem Moment, wo du sterben möchtest, fängt Gott wieder neu an. Bevor du stirbst, fängt Gott was Neues an. Unsere Auswegslosigkeit ist Gottes Stunde. Wenn wir schachmatt sind, dann macht es seinen Zug. Wenn wir schachmatt, ich kann nichts mehr. Also ich kann nichts mehr. Nach links, nach rechts. Wenn, egal was jetzt passiert, ich bin erledigt. Und dann sagt Gott, jetzt komme ich zum Zug. Darf ich das machen? Darf ich dir helfen? Gottes Kraft offenbart sich in Schwachheit. Gott will immer gewinnen. Das ist Gott. Und er erlaubt es, dass du irgendwo hinkommst in deinem Leben, wo du schachmatt bist, damit er was tun kann. Begegne diesen schwachen Hirten. Das war schon eine Provokation. Gott ist ein Gott, der den Schwachen sich annimmt. Und da heißt es Lukas 2,15, und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem. Das heißt, sie waren gar nicht in Bethlehem, die waren vielleicht von Bethlehem. Und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Du weißt so, plötzlich, ich muss mir vorstellen, du hast eine Vision, eine Offenbarung. Egal wie die Vision jetzt auch aussieht. Und jetzt kommt ein Engel sogar, das ist noch viel schlimmer. Plötzlich wirst du umleuchtet, stehst im Scheinwerferlicht der Ewigkeit und Herrlichkeit. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann fragen sich die Leute. Und genau da ist, wo Gott einsetzt und wo Gott anfängt, weiter zu handeln und weiter zu wirken. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Was machen wir jetzt? Diese Frage bringt uns zu Jesus. Diese Frage bringt uns zu Gott. Diese Frage bringt uns in den Himmel. Was machen wir jetzt? Vielleicht stehst du auch an so einem Scheideweg und so einem Schnittpunkt deines Lebens. Was machen wir jetzt? Mit der Geburt Jesu ist die Sache noch gar nicht vollendet. Der Engel hat nur gesagt, euch ist der Heiland geboren. Das fängt erst richtig an. Weißt du, das Wort Heiland ist im Deutschen schlecht. Weißt du, zwar die Wurzeln können jetzt hingehen, aber richtig übersetzt, Heiland. Euch ist heute der Heiland geboren. Das heißt, von der richtigen Originalübersetzung, euch ist der Gesundmacher geboren. Der Gesundmacher, der Heilmacher, der Vollender geboren. Euch ist der Gesundmacher geboren. Und lasst uns hingehen und mal die Geschichte sehen. Was sich dazu getragen hat, wie sieht dieser Gesundmacher aus? Und dann heißt es noch von den Hirten, sie eilten schnell hin, sie ließen sich nicht aufhalten, sie ließen alles liegen und stehen. Das reicht jetzt, wir wollen sehen, wenn Gott uns so ernst nimmt und so wichtig nimmt und uns die Sache so präsentiert und wir dürfen das sehen, dann lasst uns gehen. Sie nutzen die Gunst der Stunde, sie eilten auf die göttliche Bescherung hin. Was hat Gott uns vorbereitet? Sie ließen sich nicht zweimal sagen und nötigen, sie eilten schnell hin. Himmlische Herren erscheinen niemals zweimal. Das solltest du auch wissen. Wenn Gott wirkt, das ist Gottes Stunde. Dann solltest du nicht warten und nicht auf die lange Bank schieben. Das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Morgen, andermal. Wir gehen schon mal hin, aber jetzt noch nicht. Ich muss meine Schafe zuerst mal zählen. Gott redet, wer hört, der hört's. Wer nicht hört, hört's nicht. Weißt du, wenn du wartest, der Herr hat geredet, der Herr hat kundgetan, geh, und zwar so schnell wie möglich. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann diskutiere nicht mehr mit dir selber. Soll ich nicht, mache ich und so weiter. Weißt du, der Teufel wird es dir auf jeden Fall abraten. Nein, nein, das kannst du nicht. Du kannst jetzt diese armen Schäfchen doch nicht allein übrig lassen. Kommt der Wolf oder der Bär oder der Löwe. Der wird auf den Teufel hören, der Teufel wird ihm abraten. Die Leute raten immer ab, nein, ihr müsst nicht so fromm sein. Dann geben sie blöde Ratschläge, verwirrende Ratschläge, beunruhigende. Ach ja, das ist gefährlich, nachts zu gehen, wartet, bis der Morgen kommt. Du musst vorstellen, ich kann mir vorstellen, was die Hirten alles gedacht haben. Ich versuche mich da hineinzuversetzen. Euch ist der Heiland geboren und bleib, wo du bist. Also nicht heute, nicht gerade jetzt, also mittendrin in der dunklen Nacht. Könnt warten. Und der Teufel versucht uns wegzubringen. Aber weißt du, indem sie hingingen, wurde es plötzlich hell. Und sie kamen und sie fanden genauso, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wenn du hingehst, wird dein Weg heller und heller und heller. Da wird es Weihnachten. Aber solange du mit dem Teufel diskutierst, wird es dunkler und dunkler und dunkler. Mehr Zweifel, mehr Probleme. Und da siehst du da ein Problem und dort ein Problem. Der Teufel zeigt dir nur noch Probleme. Dass du ja nicht zu Jesus kommst, auch nicht zu diesem Jesuskind. Und als sie anfingen zu folgen, plötzlich ging ein Stern auf über Bethlehem. Und Gott sorgt, dass dieser Gesundmacher den Menschen begegnet. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Du wirst von Engeln geführt, in einem Hinterhof irgendwo. Und wirst übernatürlich geleitet, wenn Gott dir begegnet und du sofort spurst und sofort reagierst, wirst du übernatürlich geleitet. Nachher, wenn du nachher gehst, dann musst du menschlich geleitet werden. Da brauchst du eine Taschenlampe, da brauchst du Bodyguards, weil es zu gefährlich ist. Da brauchst du alles Mögliche, wenn du nachher gehst. Aber wenn du sofort gehst, wenn Gott dir sagt, hast du keine Probleme. Die meisten haben nur deswegen Probleme in ihrem Leben mit der Stimme Gottes und Gott hat zu ihnen geredet und gewirkt. Bei denen wird es nie Weihnachten und es wird nie hell und es leuchtet nie, weil sie zu viel diskutieren, zu viel denken. Ich habe in meinem Leben gemerkt und entdeckt, wenn der Herr zu mir redet, sofort und zwar auf der Stelle. Ins nächste Flugzeug und weg. Und das tun, was Gott gesagt hat. Wenn ich anfing zu diskutieren, soll ich nicht, ist es richtig, ist es nicht richtig. Wenn Gott dir grünes Licht gegeben hat, dann warte nicht, bis das Licht noch grüner wird. Wenn Gott Ja gesagt hat, dann reagiere. Hier, die Engel sagten euch, ist geboren, das ist schon passiert, das ist Vergangenheit, dann rennt. Immer, wenn wir nicht gehen, dann kommt der Teufel und blockiert uns. Und deshalb sind so viele Christen heute bei uns hier im Abendland blockiert. Die sind behindert, die sind aufgehalten, die sind gebremst. Die können nicht das tun, weil sie zu viel diskutieren. Sie befragen sich mit Fleisch und Blut. Sie befragen sich, ich muss erst mal einen Pastor fragen. Wenn Gott zu dir redet, dann hör auf, deinen Pastor zu fragen. Dann geh nicht nach Jerusalem zum Herodes und zu den Priestern. Wo ist der neugeborene König? Da bringst du dich nur in Seelengefahr. Da bringst du deine Seele in Unglück. Deshalb, wenn Gott zu dir redet, mach dich auf, verlass alles und geh nicht nach Jerusalem. Was das auch immer heißt, sondern gehe schnurstracks dem Stern nach. Und du hast die Richtung, der Stern hat dir die Richtung gegeben, auch wenn du den Stern nicht siehst, aber du hast die Richtung. Halt die Richtung fest. Gott gibt uns ein Zeichen, damit wir den Weg finden. Und es ist so wichtig, dass du immer auf das Timing Gottes achtest. Der hat es geredet. Und wir sehen, dass diese ganze Weihnachtsgeschichte, Adventsgeschichten, Simeon und Hanna, plötzlich sagt der Heilige Geist, liebe Hanna, geh in den Tempel und bete, dort wird der Messias sich offenbaren. Und was passiert? Unsere Hanna und unser Simeon, die gehen zur Gebetsstunde, zu einer Zeit, wo man nicht in die Gebetsstunde geht. Geht zur Gebetsstunde und da kommt so ein Pärchen, Josef und Maria, und bringen ein Baby. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, das ist er. Stell mal vor, Simeon und Hanna hätten nicht reagiert. Die haben sich verpasst. Und wie viele Menschen verpassen die Stunde Gottes? Der Herr war da und sie war nicht da. Der Herr hat eine Botschaft für sie gehabt und sie haben die Botschaft nicht mitgekriegt. Der Herr hat einen Segen für sie bereit gehabt und sie haben den Segen nicht mitbekommen. Deshalb müssen wir 2000 Jahre Weihnachten feiern, damit endlich der Letzte im Hinterhof irgendwo in Hinterdupfing kapiert, Jesus ist gekommen. Weil wir ständig immer was anderes im Kopf haben, als das, was Gott uns gerade schenken möchte. So, Gott gibt uns ein Zeichen. Und wenn Gott redet, sofort reagieren. Cornelius, schick deinen Diener und hol Petrus. Und stell dir mal vor, ein paar Tage später wäre Petrus weg gewesen. Und wir müssen, wenn Gott redet, sofort reagieren. Dann wird es Weihnachten. Nicht ein halbes Jahr warten oder irgendwann warten. Euch ist heute der Heiland geboren. Der König aller Könige. Warum ist Jesus als Baby zur Welt gekommen? Weißt du, damit niemand vor Jesus und vor Gott und vor dem Allmächtigen Angst haben muss. Hast du vor einem Baby Angst, das nimmst du in die Arme und sagst, süßes Kind, nett. Vor Jesus muss keiner Angst haben. Deshalb, so begegnet uns Gott, dass wir vor Gott nicht Angst haben müssen. Wir wissen, Gott ist ein starker, mächtiger Gott. Aber du musst vor Jesus nicht Angst haben. Kannst zu ihm kommen. Deshalb ist Gott klein geworden. Das ist so ein Schachzug, damit du auch dich ihm anschließen kannst. Er kam, um die Ehre Gottes groß zu machen, ganz einfach Befreiung zu bringen, Befreiung von falschen Vorstellungen. Da beginnt die Befreiung als erstes. Und Befreiung von aller religiösen Verpackung. So muss Gott sein. So stelle ich mir das vor. Hör auf mit deinen Vorstellungen. Gott arbeitet ohne deine Vorstellung. Er hat seine Methode, sein Weg. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Gott weiß, wer seinen Sohn in diese Welt hineinschleusen kann, wie er ankommen kann. Sonst kommt er gar nicht durch. Er muss als Kind kommen. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist nichts anderes wie die Offenbarung der hohen Weisheit Gottes. Gott weiß, wie kriege ich den Jungen dorthin, meinen Sohn, wie kommt er dorthin? Und wie bringe ich sie an den richtigen Mann? Die Priester werden es nicht annehmen. Die Könige und die Gewaltigen werden nicht annehmen. Aber ich fange es ganz unten an. Mit Sklaven, mit Außenseitern. Und so hat Gott angefangen. Kam in den Stall. Niemand hat Gott in den Stall gesucht. Oder den König, den neugeborenen König der Juden im Stall gesucht. Nein, also dort findet man keinen König. Gott wird dort gefunden, wo die wenigsten Gott suchen. Was es auch immer heißt. Gott wird dort gefunden, wo ihn am wenigsten suchen. Die Hirten, die der Schöpfung dienten, die sind Gott näher dran als die der Religion dienen, die so abstrakt denken, Philosophien im Kopf haben. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, der alles übertrifft? Weihnachten ist so eine globale Gottesaktion, Strategie Gottes. Für alle Welt, das werden wir in den nächsten Tagen hören. Gottes Weihnachtsproklamation gilt der ganzen Welt. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch dem ganzen Volk, den ganzen Menschen. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Weihnachten ist kein Rätsel oder Geheimnis oder sonst was, ist die Offenbarung Gottes. Euch ist jetzt der Heiland. Jetzt, was macht ihr? Könnt ihr dieses Kind aufnehmen? So wie Maria und Josef, die waren die Ersten, die es aufgenommen haben. Weißt du, Maria war auch ahnungslos. Maria sagt, wie soll das bei mir passieren? Geht nicht, Herr, also bitte. Josef sagt, ich bin schon vielleicht zu alt. Oder ich kann es nicht, oder ich will es auch nicht. Und so weiter. Was es auch immer war. Also die haben so viel Probleme gehabt. Und bei Gott ging's. Ganz anders, als die Menschen sich vorstellten. Der König der Ehren, er kommt in Demut, in Bescheidenheit, ganz einfach, dass er es kann. Und die Hirten, die waren die Ersten, diese Nomaden, diese Außenseiter, und ich sagte, dass sie Außenseiter waren, die wurden von der Herrlichkeit Gottes umstrahlt. Das war so ein Provokationszug Gottes. Die, die nichts sind, wenn die was bekommen, die werden was. Die, die nichts haben, wenn die plötzlich reich werden, die wissen, wie man lebt. Die anderen wissen nicht, wie man lebt. Die Reichen, die geerbt haben im Reichtum und so weiter, die knausen und geizen weiter. Aber so Neureiche, denk nur an die Russen, da kommen sie mit der ganzen Batzen Geld und sagen, wir zahlen bar, wir zahlen nichts Kredit da. Bar. Neureiche. So, wenn ein Armer begreift, was die Herrlichkeit Gottes ist, hat er begriffen. Das macht er. Also wir wissen nicht, ob es noch morgen sowas gibt. Wenn sie irgendwo eingeladen sind, der Tisch gedeckt, da wird gemampft, was das Zeug hält. Also, und diese armen Hirten begreifen, uns ist der Heiland geboren. Halleluja. Weißt du, der Hirtenstand, die Juden damals, und ich sage euch eines, die Juden, die wollten die Hirten nichts mit Hirten nicht zu haben. Eigentlich die Ägypter wollten schon nichts mit Juden zu haben. Aber weißt du, in dem Augenblick, wo du ein bisschen eingebildet bist, wirst du ein Schnösel. Und jetzt, wir sind was Besseres. Das Volk, wir haben den Tempel, wir haben König, wir haben das. Och, och, och. Was sind die? Und die Juden haben gesagt damals und sagen es heute noch, man lasse seinen Sohn nicht ausbilden zum Eselstreiber, zum Kamelstreiber, zu Hirten oder Krämer, denn ihr Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Zöllner gehörten auch noch dazu in den Tagen Jesu. Also aus der Zeit Jesu eine Überlieferung, man lasse seinen Sohn nicht ausbilden als Eselstreiber, Kameltreiber, Hirten oder Krämer, denn ihr Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Und gerade zu diesen Räubern kam der Herr Jesus. Halleluja. Zu den Eselstreiber, Kameltreiber, zu den Krämern kam der Herr Jesus. Da, wo man seinen Sohn sonst nicht gegeben hätte, hat Gott seinen Sohn gegeben. Schickt seinen Sohn zur Ausbildung bei den Hirten im Stall. Da kannst du was lernen, Jesus. Und in anderen jüdischen Quellen werden Hirten gleich mit Betrügern in einem Atemzug genannt. Hirten und Betrüger. Also die Hirten waren so, naja, ist gut, dass es euch gibt. Wir brauchen Schafe, wir brauchen Wolle und wir brauchen das alles. Aber ihr seid minderwertig. Und gerade zu diesen Minderwertigen kam der Herr, zu diesen rauen Gesellen, denen vertraut der liebe Gott seinen lieben Sohn. Ich muss vorstellen, Himmelsbett. Gold und Silber, das zählt bei ihm gar nicht. Verlässt diese ganze Herrlichkeit und überlässt diesen rauen Räubern und Burschen vom Feld, diesen derben Naturmenschen. Und du weißt, der Bau ist sehr derb. Ich weiß nicht, ob du mit Bauern mal hier zu tun hattest. Ja, 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 nein, ja, ja, nein. Und so geht es. Weißt du, so karg und so bäuerisch. Du weißt, was das alles so auf sich hat. Und denen gibt der liebe Gott seinen geliebten Sohn. Ja, nein, ja. Okay, dann geht's. Jo, jo, komm, auf, schnell. Diesen, die gar nicht so großen Wortschatz hat. Amos war ein Hirte, hat nicht einmal 700 Worte zusammengebracht in seinem Buch. Also Amos ein Hirte, Maulbeerzüchter, Baumzüchter. Gott bedient sich immer der Nichtsnützigen, diesen Betrügern, Kameltreibern, Krämern, denen gibt es seinen Sohn. Bedient sich immer der Wertlosen, auch in unserer Gesellschaft. Und es ist interessant, wie der Herr Jesus nachher später wirkt. Weißt du, Weihnachten ist noch nicht vorbei. Weihnachten ist erst vorbei, wenn Jesus gekommen ist. Und zwar das zweite Mal, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Deshalb, wir sind immer noch bei Weihnachtsoratorium. Und ich sage euch eines, weißt du, ich mache euch in 20 Minuten diese Heiligabend-Gottesdienst oder unterwegs in einer Stunde. Aber weißt du, Weihnachts, die Christmette in der alten Kirche hat 3 Stunden gedauert. Weißt du, die Leute heute verstehen Weihnachten gar nicht mehr zu feiern. Die haben keine Ahnung, die denken nur schnell dem lieben Gott guten Abend sagen. Heiligabend. Nein, die Christmette hat im Schnitt 3 Stunden gedauert. Wenn ich so die ganzen Liturgien der alten Kirche anschaue, da wird das Evangelium gelesen, da wird das gelesen, da wird das gelesen, da wird dazwischen gesungen, dann wird ein paar Mal Halleluja gerufen und so weiter. 3 volle geschlagene Stunden läuft, weil du das anständig wenigstens durchziehst. Und das musst du sehen, die Leute sind im Schnee in die Kirche gegangen, die Kirche ist meistens auf dem Berg irgendwo gewesen. Und bis du dort angekommen bist, da warst du schon mal froh, das war schon genug Verschnaufspause. So, Kirche. Weißt du, wir Berliner, wir haben da wenig Ahnung, was richtig Gottesdienst ist. 20 Minuten. Und dann gucken wir schon auf die Uhr. Die haben keine Uhr gehabt, deshalb war es gut, dass es so lang ging. Also, das Evangelium ist zu den Frauen gekommen, zu den Kindern. Da ist der Herr Jesus, hat sich hingegeben, diesen Leuten, den Schwachen, den Geringen, den Kranken, den Aussätzigen, den Eselstreiber, den Kameltreiber. Zu denen ist der Sohn Gottes gekommen, zu den Krämern, Zöllnern, Sündern, zum Schächer, zu guter Letzt sogar noch am Kreuz. Und zu diesem Schächer kam er und sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Du siehst also, das ist Weihnachten. Jesus kommt zu denen, die nicht würdig sind. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend dich fühlst. Und ich sage dir, zu dir kommt Jesus, wenn du nicht würdig bist. Ich will nächstes Mal versuchen, diese Bildmontage, die ich habe, die ich meinen Leuten so als Gruß geschickt habe, so in Deutsch und Englisch, also ist alles in einer Sprache. Da ist Jesus auf dem Altar oder verlässenen Altar, kommt auf einen zu und breitet die Hände aus und empfängt dich. Und Jesus kommt uns vom Altar, vom Thron, von der Herrlichkeit, kommt auf uns zu und empfängt uns und wird immer größer und größer. Zuerst mal dieser kleine Jesus und dieser kleine Jesus wird immer größer und größer und er empfängt uns, der erwartet uns. Ich komme zu dir, sagt er. Das ist Weihnachten. Er ist zu dir gekommen. Und da ist einer, der ist sogar geheilt worden, während er dieses Bild irgendwo sah, wo ich ihm zugeschickt habe, und sagte, ich habe 10 Minuten angeguckt und plötzlich habe ich eine Salbung gespürt, ich habe die Kraft gespürt in meinem Leben. Jesus kommt zu mir. Und dann nochmals von vorne wieder, diese Handlung. Jesus verlässt den Thron und er kommt extra zu mir. Aus dem Dunkeln wird es hell plötzlich, gehen plötzlich überall Lichter an. Er kommt zu mir. Jesus kommt zu dir. Das ist Weihnachten. Verlässt alles. Interessiert sich nicht mehr für Engelsang und Glockenklang und was weiß ich, für, was noch alles so für Klimbim dort oben im Himmel ist. Und kommt zu dir und mir, um dieses ganze Trieste wieder aufzuhellen, aufzupolieren, Glanz zu bringen. Die Hirten, sie breiten das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Die haben das alles ausgebreitet. Plötzlich, uns ist der Herr erschienen. Uns ist Jesus begegnet. Weißt du, das kann dich nicht mehr kalt lassen. Das kann dich nicht mehr, du kannst nicht mehr schlafen, du bist aufgeregt. Zu mir ist Jesus gekommen, zu mir nach Hause. Weißt du, das Bild ist so spannend, so gut. Ein Freund in den USA hat mir das Bild gemacht und es ist so schön. Weißt du, jemand schrieb, und ausgerechnet zu mir, wo ich mich so schlecht gefühlt habe. In dem Moment, ich konnte nicht schlafen und dann habe ich gedacht, jetzt guck mal, ob das Post was ist und mein E-Mail ist geöffnet und dann war ihre Post die einzige Post, die da war an diesem Abend und in dieser Nacht und dann schalte ich ein und ich war so bedrückt und so depressiv und so traurig und dann, Jesus kommt zu dir. Und er kam zu mir und wissen Sie was, ich bin ins Bett gegangen, ich habe noch nie so gut geschlafen wie in dieser Nacht. Jesus kommt zu dir, dann kannst du wieder schlafen. Er kommt zu dir. Gott will zu uns, in uns seinen Sohn bringen, das ist dieser Schachzug Gottes. Manchmal benutzt er Tore, Sachen, so wie jetzt gerade diese Geschichte mit dem Bild. Diejenigen, die es bekommen haben, die sind bestimmt auch berührt worden, wenn die das richtig gemacht haben, einfach Jesus auf sich wirken lassen, Jesus zu sich kommen lassen. Sein Schachzug Gottes, Stück für Stück, er kommt immer näher zu dir, bis er in dir drin ist. Und Gott arbeitet systematisch in deinem Leben. Weißt du, zuerst ist er ganz klein, ach was, der Herr, sollte es einen Herrgott geben, sollte es einen Christus geben, ach, vor 2000 Jahren, und es wird größer und größer und größer. Plötzlich steht er vor dir und dann sagt er, weißt du, ich will nicht nur vor dir stehen, nicht nur um dich sein, ich will in dir sein. Lass mich rein. Und klopft da an unsere Tür, an unsere Herzenstür und sagt, lass mich rein. Das ist Gottes Schachzug, wie er zu uns kommt. Und lass uns erkennen, diese Weisheit Gottes, diese Schlauheit Gottes. Also ich bin so dankbar, dass Gott so weise ist und so klug ist und diese Hirten uns diese Botschaft bis hierher gebracht haben und sie eilten und erzählten diese Bauern, weißt du, und Gott benutzt diese kleinen Bauern beim Schachspiel, diese Bauern, die Türme und das alles, weißt du, benutzt so diese Läufer. Gott benutzt diese Läufer und irgendein Läufer ist bei dir auch vorbeigelaufen und hat dich aufmerksam gemacht. Pass auf, kann schachmatt werden. Ist gefährlich. Du in der Hand Gottes, wenn Gott anfängt. Und Gott benutzt Leute, platziert Leute. Weißt du, er baut so sein Werk auf und ein Zug ist passiert. Gott hat alle Schachfiguren in seiner Hand, übersieht alles, hat den Überblick. Gott hat den Überblick über dein Leben, das darf ich hier gerade in dieser Weihnachtszeit sagen, auch jetzt, was wirtschaftlich auf die Welt zukommt. Gott hat über jede Situation deines Lebens den Überblick. Kannst du Amen sagen? Er hat den Überblick. Er weiß schon im Voraus, bevor du überhaupt anfängst zu denken, zu beten, zu singen, zu glauben, in den Gottesdienst zu gehen, weiß er schon den Ausgang. Noch ehe sie rufen, noch ehe sie beten, noch ehe sie um Hilfe schreiben, das ist wahres, richtiges Beten, um Hilfe schreiben, will ich ihnen antworten. Hat er schon die Antwort parat? Weihnachten, provokativer Schachzug Gottes. Der Meister ist es, der jetzt eine Runde gibt und Runde spielt. Und manchmal, jetzt lassen wir mal vom Schachspielen runter, zum Kartenspiel rübergehen, also ganz schnell noch nebenbei, weil Schachspiel und Kartenspiel ist genau das Gleiche. Das gleiche System, nur ein bisschen anders. Andere Bilder, der ganze Rhythmus. Ich will jetzt nicht über die Hintergründe, geistigen Hintergründe sprechen. Ich habe mal Artikel drüber geschrieben. Vielleicht, wenn es jemand interessiert, kann ich das geben. Schachspiel und Kartenspiel, wie das zusammenhängt. Und ich habe mir Arbeit gemacht. Also es kommt alles von Indien. Es geht um, das Spiel fängt wieder von vorne an. Aber Kartenspiel, da ist nichts anderes. Also ich würde Christen nicht raten, so Kartenspiel zu spielen. Also Bube und Dame und so weiter, diese sagen, das ist alles Flüche auf Jesus, Maria etc. Das hat nichts mit Christen. Schach ist ein bisschen was anderes, hat aber mit Reinkarnation was zu tun. Es kommt aus Indien mit den Steinen. Also das Leben fängt wieder von vorne an. Wieder, also das ist eine andere Geschichte. Aber lass mich mal zu dem Kartenspiel zurückgehen, weil wir schon in unserer Gesellschaft das haben. Weißt du, der Herr hat noch ein paar Trümpfe in der Hand. Du denkst, jetzt ist mit mir aus und verloren, es geht's nicht mehr weiter. Der Gesundmacher, der Heiland ist da. Das ist so eine Trumpfkarte in der Hand Gottes. Weihnachten, und ich möchte, dass du jetzt in diesen Tagen, gerade wenn jetzt wir auf Weihnachten zugehen, wirklich erwartest, dass der Meister jetzt noch eine Runde mit mir spielt. Herr, noch eine Runde. Mit meinem Schwiegervater, ich habe vielleicht ein, zweimal Schach gespielt, nicht öfters, wollte ich auch nicht mehr, weil es ging nicht mehr. Weißt du, er war Europameister im Schachspielen. Versteht, was will ich, ein armer Junge, da Schach spielen? Er hat mit seinem Computer gespielt, sogar gegen den Computer hat er noch gewonnen. So, und eingestellt, dass er gegen den Computer spielt. So, aber weißt du, er hat mich lieb gehabt. Der hat gesagt, ich lass dich mal heute gewinnen. Ich lasse dich mal heute gewinnen. Und weißt du, Gott lässt uns auch manchmal gewinnen. Das tut einer Seele so gut. Aber ich wusste, obwohl ich gewonnen habe, ist nicht fair. Dieser Gewinn ist nicht fair, hat mich gewinnen lassen. Normalerweise hätte ich verloren. Aber der hat ein Auge zugedrückt und ließ mich gewinnen. Und das ist, wie Gott manchmal mit seinen provokativen Weihnachtsspielen macht. Er lässt uns manchmal gewinnen und wir denken, wir haben gewonnen. Aber letztendlich ist es nicht fair. Ist nicht fair. Ist nicht fair. Die Ehre gehört Gott. Ich weiß, dass er besser spielen kann wie ich. Und ich weiß, dass er besser die Sache im Griff hat wie ich und dass er den Überblick hat. Aber er wollte mir auch eine ganz kleine Freude machen und mich auch mal gewinnen lassen. Und deshalb sind das unsere Erfolgserlebnisse, wo wir ab und zu mal haben. Aber die sind auch sehr relativ. Weißt du, das sind keine richtigen Erfolge. Aber Gott will, dass du auch mal lachst und mal Freude hast und mal Spaß am Leben hast. Jetzt habe ich den Opa geschlagen.
Verstehst du? Aber das war nicht richtig. Letztendlich, es geht, die ganzen Schachzüge, die in unserem Leben passieren, geht es nur allein, dass Gott verherrlicht wird. Er kann es. Er hat einen Überblick. Er ist Weisheit. Er weiß. Er versteht sein Handwerk. Und er macht es mit einem Zug. Könnt er es machen mit einem Zug, aber was macht er? Er lässt mich zappeln. Er lässt mich zappeln. Er jagt mich von einer Ecke in die andere. Und ich stresse mich und quäle mich. Mache ich morgen mit diesem Weihnachtsstress und plag mich. Er könnte mit einem Schlag, ich hätte gar nicht groß geboren werden können, hätte ich geboren werden können, 3 Tage später sterben können, wäre ich auch im Himmel. Aber nein, er lässt mich hier auf diese Erde mal das probieren und mal das probieren, mal von der Seite, mal von dieser Seite. Das sind alles so diese provokative Schachzüge Gottes. Ja, Johannes, du sollst das Leben so mal richtig kennenlernen. Und dann kommst du zu mir. Und dann verstehst du die Dinge ganz anders. Und dann verstehst du mich viel besser. Denn auch so ein Meister, egal welcher oder wer auch immer, so ein Meister ist nicht vom Himmel gefallen. Der hat genau probiert, genau experimentiert, genau alles dran gesetzt. Und er hat wohlweislich geordnet. Halleluja. Lob und Dank. Preis Gott. Gott ordnet dein Leben wohlweislich. Und bei dir wird es Weihnachten werden. Stell dich darauf ein. Die Posten stehen schon. Alles aufgestellt schon. Es fällt schon, viele schon ausgeräumt aus dem Weg, was noch im Weg steht, um das Spiel richtig zu spielen. Das sind die kleinen Kickerles-Zeugs, die sind schon weg. Jetzt, es geht zum Eingemachten, jetzt geht es zur Hauptsache. Und ich denke jetzt in den letzten Tagen, es geht um die Hauptsache. Dass Gott sein Werk in dir und in mir, in uns vollendet. Jesus ist gekommen, Jesus ist hier, Jesus wird kommen. Und er kommt, und das ist ein Ruf für die Gemeinde, für die Gläubigen, macht euch bereit. Was fehlt noch? Was fehlt noch in deinem Leben, das ihn aufhält? Was muss noch hinweggetan werden, das ihn noch aufhält in dir und in mir? Frag ihn. Sag, Herr, nimm das auch weg. Nimm das auch weg. Gott wird dich segnen. Halleluja. Oh, jetzt habt ihr jetzt viel gehört. Lass uns aufstehen und lass uns Gott eine Antwort geben. Jeder für sich auf seine Art und Weise. Wir wollen dem Herrn sagen, Herr, ich weiß, du bist der Meister. Ich bin der Ton. Du bist es, der das alles so managt in meinem Leben. Du bist mein Manager. Du bist mein Spieler. Du spielst auf meinem Leben, auf meinem Schachbrett. Du spielst, du stellst die Figuren. Und du machst es wie bei diesem Computerspiel. Du spielst gegen dich selbst eigentlich. Du spielst dich in meinem Leben gegen dich selbst. Und du kämpfst in meinem Leben mit dir selber. Und eigentlich, was das passiert, und das ist, wie ich mein Leben verstehe, so wie beim Schachcomputer, da spielt der Herr mit sich selbst. Und ich bin sein Ebenbild, sein Kind, er spielt mit mir. Und ich bin so dieser Computer, wo er dann sieht und so weiter, und ich lasse den Herrn mal gewinnen in meinem Leben. Und ich bin manchmal so stur, dass ich ihn nicht gewinnen lasse. Und da freut sich der Herr, wenn ich nicht gewinnen lasse. Weißt du, wir denken, ich muss immer Gott gewinnen lassen. Du musst Gott nicht immer gewinnen lassen. Gott reift in uns, wenn wir in uns nicht sofort gewinnen, sondern er arbeitet Stück für Stück und sagt, morgen, bei der nächsten Runde, werde ich mit Sicherheit bei dir gewinnen. Du bist mir zu stark geworden und du hast mich überwunden, sagt einmal ein Prophet. Also du hast mich überredet, ich kann es nicht mehr anders. Mir bleibt nichts mehr anders übrig, lieber Gott. Jetzt bin ich bereit. Und dann bin ich am Ziel. Und Gott arbeitet an uns. Peter, was haben wir zu singen?